sind wir wieder da. Und was machen wir jetzt? Gute Frage. He? Wir haben ja mal schon vor längerer Zeit, angefangen mit dem 1. Petrusbrief und ich werde dort weitermachen. Bevor ich aber dort einsteige, möchte ich noch etwas ganz kurz über den Sommer sagen, wo, ja, wie wir es so erlebt haben. Ich war in Amerika, werde ich noch ab und zu noch etwas erzählen. Es war sehr, sehr interessant. Ich denke, wie die Westnoten noch etwas sagen dazu. Es war schon spannend, was ich alles dort so erlebt habe, was wir alles diskutiert haben, was wir alles geschwätzt haben. Für mich ist es schlussendlich gleich sehr ermutigend gewesen, obschon ich doch ein paar interessante und herausfordernde Gespräche mit gewissen Leuten hatte. Und dann haben wir euch mal ein Mail geschrieben, oder? Wir würden jetzt mal wirklich Ferien machen. Die meisten von euch haben das überkommen, dass wir euch gesagt haben, jetzt machen wir mal Wochen auch Gemeindeferien. Und ich habe es wirklich genossen. Habe aber gedacht, wenn das alles ist, oh je, meine. Wenn das alles wäre, was ich hätte, das wäre eine Katastrophe. Und mir ist es auf dem Campingplatz so aufgefallen, bei diversen Leuten an diversen Orten, was ihr Leben ausmacht. Und ja, was war es? Am Abend spät noch laut Musik hören, irgendwie. Ständig mit einer Bierflasche unterwegs sein, irgendwo coole Sprüche zu klopfen, was auch immer. Es hat mich überhaupt nicht abgeschreckt. Und gleich habe ich gemerkt, wenn das alles wäre, was ich hätte, das wäre ja brutal trostlos. Und das hat mich wirklich ein Stück weit beschäftigt. Und was wir heute anschauen, geht ein Stück weit auch schon ein bisschen in das hinein, dass wir eben etwas sehr, sehr anderes haben. Das hat mich sehr, sehr motiviert und mich auch sehr nachdenklich gestimmt, weil es gibt so viele Menschen, für die ist das wirklich alles, was sie haben. Und die leben für die Ferien. Oder? Wir haben wahnsinnig viele Holländer gesehen mit Wohnwagen. Oder? Die fahren 14, 15 Stunden, bis sie dort sind. Oder? Und dann stellen sie ihren Wohnwagen dort her, stellen das Zeug auf, machen es Zweig und haben Bierflaschen dabei beim Aufstellen, eine, zwei, drei, je nachdem, wie viele sie brauchen, bis sie alles aufgestellt haben. Und dann sind sie einfach dort und dann hängen sie dort rum am Meer und dann gehen sie wieder in den Wohnwagen und dann am Abend spät sind sie noch auf. Das ist überhaupt nicht gestört. Und gleich habe ich gemerkt, wenn das alles wäre, dann wäre das Leben doch eben langweilig. Wenn man mal etwas anderes gesehen hat. Und ich habe für mich gemerkt, das, was ich in Amerika erlebt habe, im Vergleich zu dem, was ich beobachtet habe, nicht das, was wir erlebt haben, war sehr gut für uns. Aber das, was ich beobachtet habe in Frankreich, das ist schon ein Riesenunterschied. Da ist schon viel mehr Wert drin, in dem, was wir machen, wenn wir etwas für das Reich Gottes leben. Das hat nicht immer irgendetwas krampfen müssen, sondern das Reich Gottes, wo der Herr durch uns will, real werden, dass wir das wirklich leben und ausleben. Und das ist schon ein wahnsinniger Kontrast gewesen, wenn mir irgendwie aufgegangen ist. Und das hat mich schon wirklich herausgefordert. Wie bringe ich es her, dass noch mehr von diesen Menschen, die das nicht haben, das irgendwie erkennen können. Und das ist etwas, wo ich mir wirklich viel Gedanken mache darüber immer wieder auch. Und aber wenn ich in der Stadt laufe, über Mittag, was auch immer, plötzlich so. Das ist etwas, was mich viel beschäftigt. Das, ja. Und jetzt sind wir wieder da. Jetzt fällt der normale Alltag für die meisten wieder an. Für die war es ja schon vorher gewesen. Hat sich die Serie nicht so wahnsinnig verändert. Und gleich wird jeder merken, morgen sind die Ferien im Aargau vorbei. Das heisst, auf der Straße wird sie sicher mehr Auto haben als die letzten 5 Wochen. Das ist offensichtlich. Es wird wieder anders werden. Oder? Und viele neue Anfänge haben wir, was wir gesehen haben. Und für die wird es ganz speziell anders werden. Oder? Ja. Das sind ein paar Gedanken, die mich über die letzten paar Wochen so zum Teil beschäftigt haben. Ja, also, steigen wir ein 1. Petrus 1, Vers 3. Und ich werde mit euch die nächsten drei Versen anschauen, und zwar in einem ähnlichen Stil, wie ich es angefangen habe. Wenn wir den 1. Petrusbrief lesen, nachher, dass wir dort schauen, was haben wir dort für Begriffe, wo uns... Sollte hier auch etwas kommen? Nicht, he? Ich sehe einfach immer noch Eisberge, aber ich habe es ja hier, dem liegt es nicht, das ist nicht das Problem. Vielleicht kannst du mir das noch aufstellen, dann sehe ich gleich, was die da lesen. Oh, hey, danke vielmals. Kannst du mir 1. Petrus 1, 3 bis 5 einblenden? Am liebsten mit der neuen Genfer Übersetzung. Ich tue es zwar nach der Luther ein bisschen genauer anschauen, aber gleich, merke zum Lesen, finde ich die andere Übersetzung sehr, sehr gebig. Hervorragend, gut, da kommt es nicht. Vergiss das Zeug. Also. Sehr schön. Könnt ihr es lesen? Gut. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere oder lebendige Hoffnung. Die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit und wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Über diese drei Verse möchte ich mit euch ein bisschen philosophieren, ich hoffe ein bisschen mehr philosophieren, einfach wirklich ein paar Gedanken entsprechend mit euch teilen, die mich beschäftigt haben. Die ersten zwei Verse waren die Leitung von Paulus, von Petrus über das, was er, wem er schreibt und was er schreibt. Und jetzt kommen wir zum Inhalt von diesem Brief, wo er wirklich das Thema von der lebendigen Hoffnung wirklich auch aufgreift. Oder? Und in Luther heißt es, gelobt sei Gott, der Vater des Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Und dort, der erste Begriff ist auch der erste Begriff, der mir aufgefallen ist, gelobt, also loben. Oder? Ich glaube, loben ist etwas, wo wir eigentlich wissen, was es heisst. Ich bin nicht ganz sicher, ob Lob und Tadu im richtigen Gewicht stehen in unserem Leben. Das ist aber etwas, was ich jetzt nicht diskutieren will. Aber in den häufigsten Fällen ist das Loben zu wenig weit vor und das Tadeln viel zu weit vor. Auch gerade im Umgang mit unseren Menschen, dass wir dort einfach schneller sind mit Kritisieren als mit Loben. Und Petrus fällt hier an und sagt, der Herr soll gelobt werden. Und das ist etwas, was ich denke, was ganz entscheidend ist für uns Menschen, dass wir das sehen. Und ich hoffe, dass wir mit ein paar Versen uns anschauen, noch ein bisschen mehr Grund dazu finden, wirklich den Herrn zu loben, den Herrn anzubeten, dem Herrn dir zu geben, für all das, was er tut. Und gerade vor dem Hintergrund, den ich vorher erzählt habe, mit dem Kontrast, den ich gespürt habe, dort Südfrankreich, merke ich, ich habe Gott viel Danke gesagt, nachher, für das, was er ist, für das, was er da hat, für das, was er tut, für das, was er uns gegeben hat. Oder? Und der Petrus sagt hier, lobet Gott, gebt ihm den Platz, den ihm gehört. Und zwar warum? Weil er einfach mal sagt, weil er uns durch Jesu Christi Auferstehung zu einer lebendigen Hoffnung hat auferstehen und ein neues Leben gegeben hat in dem Sinne. Dann, wenn wir weitergehen in diesem Vers, lobet Gott der Vater. Und der Vater ist eben der Vater. Aber die Vaterfigur Gottes, da könnten wir sehr viel darüber diskutieren und sehr viel darüber reden. Das ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Ist aber für uns Menschen, je nachdem, was wir für eine Vaterfigur hatten, relativ schwierig zu erfassen. Und das ist etwas, wo der Herr aber gesund machen will. Der Herr ist der perfekte Vater. Er ist der wirklich weiss, was Vater sein heisst. Er ist schon der, der weiss, was Kind von einem Vater brauchen. Und er ist der, der uns das wirklich auch kann und will geben von dem her. Und es braucht manchmal Jahre, bis wir in diesem Bereich irgendwo zum Punkt kommen, dass wir den Vater, Gott als Vater sehen können. Ohne, dass wir uns fest mit dem, was wir erlebt haben, identifizieren. Weil bei allen guten Vätern, der Herr ist trotzdem ganz anders. Der Herr ist einfach noch ganz anders. Noch einmal viel, viel besser. Und das hat der Vater von unserem Herr Jesus Christus. Klar, ich glaube, wenn wir das Verhältnis von diesen zwei anhand der Bibel anfangen anschauen, ein bisschen genauer, dann können wir auch ein bisschen anfangen verstehen, was Vater sein vom Vater meinem Herr heisst. Und wenn ihr herausgefordert seid mit dem Thema Vater, weil euer Vater vielleicht eine Herausforderung für euch war, was es halt einfach sein kann, das ist einfach so, dann wird euch Mut machen, wenn ihr dort ein bisschen weiterkommt, dann studiert das Verhältnis, das Jesus Christus zu Gott hatte. Studiert das Verhältnis. Und schaut das an, wie Gott mit Jesus Christus und Jesus Christus mit Gott umgegangen ist und umgeht. Wie die zwei miteinander zusammen funktionieren. Weil das ist die perfekte Vater-Sohn-Beziehung. Die. Und anhand von der können wir auch wirklich viel lernen, wie der Herr mit uns umgeht. Weil wir sind, durch das, dass wir Christus angenommen haben, sind wir auch Kind vom Vater im Himmel. Und er will mit uns so umgehen, wie er mit seinem Sohn umgeht. Klar, sie sind eine andere Stellung, und das ist ein völlig rechter Sohn, ein völlig richtiger Sohn, aber trotzdem, der Umgang, den er pflegen will, ist so einer. Und die zwei haben sehr, 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 sehr ein enges Verhältnis miteinander. Und die zwei verstehen sich hervorragendst. Und das ist genau das, was er sich für uns wünscht, in unserer Vaterbeziehung zum Vater im Himmel. Das ist sein Plan. Das ist das, was er will. Und ich weiss, dass es schwierig kann sein. Und darum möchte ich auch Mut machen, dass ihr trotzdem versucht, die Thematik ein bisschen herauszufordern, indem ihr schaut, dass ihr euch überlegt, ja, Wie sieht das aus zwischen diesen zwei? Weil die zwei haben es richtig miteinander. Die haben es richtig gut miteinander. Der Vater, unser Herr Jesus Christus, der uns nach seiner grossen Barmherzigkeit, gut, klar, grosse Barmherzigkeit. Grosse Barmherzigkeit ist dann definitiv auch das, wo man natürlich auch dann wieder bleiben hängen. Und zwar nicht nur Barmherzigkeit, sondern grosse Barmherzigkeit. Und der Herr ist barmherzig wie niemand anders. Und das spüren wir einfach auch in dem, wie er mit uns umgeht. Und das ist etwas, wo ich doch nicht unbedingt primär ein barmherziger Mensch bin, da habe ich ein lustiges Erlebnis gemacht. Ich war in Amerika und habe mit einer Frau geredet, die für mich der Inbegriff von Barmherzigkeit ist. Und haben mit ihr geredet und haben dann irgendetwas gesagt. Und gesagt, ich bin nicht so barmherzig. Und dann sagt sie mir, Marc, ich glaube nicht, dass es stimmt, was du jetzt sagst. Vielleicht hast du noch eine begrenzte Vorstellung von Barmherzigkeit. Ich glaube, du bist wirklich auch barmherzig. Es hat mich so spannend gedacht, dass sie das gesagt hat. Und ich habe gemerkt, sie hat recht, ich habe es nicht gut formuliert und auch nicht gut überlegt. Und gleich ist es ein Thema, das mich sehr beschäftigt. Weil ich mir wünsche, dass wir barmherzig sind miteinander. Dass wir wirklich barmherzig sind miteinander. Und beim Herr heisst das natürlich ganz etwas anderes als bei uns. Und gleich heisst es für uns auch das Gleiche, einfach in einem einfacheren Mass. Und für mich heisst es einfach, dass Gottes Barmherzigkeit das ist, dass er nicht so mit uns umgeht, wie wir es verdient hätten. Und das macht er nicht. Zum Glück. Weil wenn er das machen würde, hätten wir alle keine Chance, egal wie liebe Menschen das wir wären. Das nützt dir gar nichts. Oder? Und der Herr hat in seiner grossen Barmherzigkeit einen Weg geschaffen, dass wir zurückkommen zu ihm, obwohl wir es nicht verdient haben. Oder? Wir sind so viel in Situationen in unserem Leben, das geht auch schnell, mir einmal, dass ich irgendwo wirklich im Schilf stehe. Sei es im Umgang mit meiner Frau, mit meinen Kindern, mit euch im Geschäft, also immer, dass ich einfach aufgrund von meinem persönlichen Unreifen irgendwo durchlaufen, dass ich dann neben der Spur bin. Und der Herr ist der, der nachher in seiner Gnade und Barmherzigkeit mir einen Weg zeigt, dass ich irgendwie zurückkomme wieder. Und das ist das Zeichen von dieser Barmherzigkeit. Ich persönlich manövriere mich ja in die Dummheiten hinein. Das macht ja nicht der Herr. Das machen wir selber. Wir laufen selber falsch. Und nachher kommt der Herr und sagt, ja, du weißt, dass es falsch ist, aber ich hätte gleich noch einen Weg zurück. Ich bin immer noch barmherzig mit dir. Ich bin barmherzig mit dir und gebe dir eine Möglichkeit, wieder zurückzukommen. Oder? Und in diesem Vers hier ist es ganz speziell natürlich, oder? Wenn ihr das leset, wie es hier steht, der uns nach seiner grossen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung, dürft ihr noch darüber schlafen. Ist das wieder einmal eine passive Formulierung? Oder? Er hat uns durch seine grosse Barmherzigkeit wiedergeboren werden. Und das ist eigentlich sehr, sehr spannend, wenn ihr das genauer anschaut, oder? Was das heisst. Wir haben ja in dem Fall, wenn wir das so genau lesen, das gar nicht können machen. Sondern der Herr hat es gemacht mit uns in seiner grossen Barmherzigkeit. Oder? Er hat aufgrund von seiner Barmherzigkeit uns wiedergeboren werden lassen. Und die Lizenzierung machen, die wissen jetzt, da sind wir dran, zum Teil, was das heisst, Wiedergeburt. Oder? Und dass Wiedergeburt in dem Sinne etwas ist, was nicht wir machen, sondern eben der Herr tut. Und zwar genauso, wie sie hier steht, aufgrund von ihrer Barmherzigkeit und Gnade durch die Auferstehung Jesu Christi. Jetzt, was heisst das Wiedergeboren? Das ist eigentlich ein spannender Begriff, oder? Aber was es heisst, ist ja eindeutig auch, dass wir erneut geboren werden. Und der Nikodemus hat Schwierigkeiten mit dem. Und er ist nicht zu Jesus gegangen und hat mit ihm diskutiert. Und Jesus hat ihm es erklärt. Und er hat es überhaupt nicht begriffen. Ja, soll ich denn zurück in die Liebe von meiner Mutter noch nicht geboren werden? Und das war die Frage von Nikodemus. Der Nikodemus hat aber wissen, was es heisst. Er hat ihn gefragt. Und Jesus erklärt ihm es nachher und legt es ihm dar. Und schaut es mit ihm an. Und sagt, es sei denn, dass jemand aus Wasser und Geist geboren werde, so kann er nicht in das Reich kommen. Oder? Das heisst, die Wiedergeburt ist wirklich etwas, wo der Herr, hier ist schön gestellt, aufgrund seiner grossen Barmherzigkeit, uns als Möglichkeit gibt, dass wir einen Neuanfang machen können. Wir können einen Neuanfang machen. Oder? Und das Spannende ist ja, wenn wir das etwas genauer anschauen, der Paulus schreibt das recht gut, der Korinther von dem her, oder? Die Wiedergeburt heisst eigentlich folgendes nach 2. Korinther 5, 17. Darum ist jemand in Christus, ist eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Oder? Es ist wirklich so, dass wir aufgrund von dieser Wiedergeburt zu neuen Menschen werden. Aus Alten, wo uns noch anhängt, das verschwindet mehr und mehr. Das Neue kommt immer mehr vor. Und wir haben durch die Wiedergeburt ein neues Leben bekommen. Ein neues Leben, einen neuen Weg, damit wir in diesem Leben bestehen können, wo wir meistens doch mehr oder weniger stark herausgefordert sind. Und der Herr hat das für uns da. Und wir hätten es nicht selber müssen machen. Nachher, er hat uns zu was wiedergeboren. Das ist jetzt ganz, ganz etwas Spannendes. Und das habe ich gemerkt beim Vorbereiten. Ich habe das schon vor längerer Zeit vorbereitet. Noch während der EM. Darum ist noch so eine interessante Referenz drin. Er hat uns wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Und ich finde, das Entscheidende in diesem Zusammenhang, der Begriff lebendig. Hoffnung. Hoffnung ist, denke ich, etwas alles, was wir kennen. Das ist wirklich hoffentlich kommt es gut. Oder? Der Punkt ist, das, was wir hier haben, das ist etwas Lebendiges. Das ist nicht einfach Hoffnung. Damals hat es noch Pascal geschrieben, dass die Schweiz noch im Turnier gesehen, wir können immer noch hoffen, dass sie Europameister werden. Oder? Wir können jetzt immer noch hoffen, wer auch immer an den Olympischen Spielen seine Goldmedaille holt. Oder? Aber das ist keine lebendige Hoffnung. Oder? Vor allem die, dass die Schweiz Europameister wird, ist relativ gleich gestorben gewesen, nachher, oder? Ist für alle gestorben, bis auf die Portugiesen. Oder? Das, was wir bekommen haben, ist viel mehr. Es ist etwas, das wirklich verhält. Oder? Das Interessante ist, dass der Paulus in 1. Korinther 13 schreibt, was am Schluss bleibt. Oder? Glaube, Liebe und Hoffnung. Und Hoffnung ist auch dabei. Oder? Die bleibt. Oder? Und zwar eben die Hoffnung, die der Herr uns gibt, die bleibt. Oder? Und nicht etwas Irdisches, um wir versuchen, irgendwie eine gewisse Hoffnung zu haben. Sondern, wenn wir das Wort Gottes lesen, sehen wir ganz, ganz, ganz viele Verheißungen. Und ganz viele Sachen, die wir darauf hoffen können, wenn wir hier unterwegs sind. Vor allem nach der Ewigkeit. Aber auch hier. Das ist wichtig. Auch hier hat es einen Haufen Interessantes, die wir darauf hoffen können. Wo es so ist. Oder? Aber die grösste Hoffnung, die wir natürlich haben, ist die lebendige Hoffnung der Ewigkeit. Mit all dem, was wir dort werden bekommen. Oder? Zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Also, das ist relativ, nicht nur jetzt, sondern eigentlich eine ganz klare Aussage. Oder? Die Auferstehung Jesu Christi. Und die Auferstehung Jesu Christi, das ist etwas, was wir an Ostern feiern, mit, wo eine unglaubliche Macht und Kraft hat. Das hat alles wirklich auf den Kopf gestellt. Oder? Und durch das, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, haben wir überhaupt das, was wir haben. Das ist ganz wichtig. 1. Korinther 15 ist ein ganz gutes Kapitel, um das ausführlich zu studieren. Dass wir aufgrund der Auferstehung Jesu Christi wirklich Hoffnung haben. Und wenn die nicht wäre, dann dürften wir aufhören glauben. Dann könnten wir jetzt alle heimgehen und könnten das schöne Wetter geniessen. Und ein bisschen bräteln und ein bisschen Bier trinken. Am Abend lang aufbleiben und dann wieder ins Bett gehen. Und dann wirklich arbeiten, dass wir eine schöne Ferien machen können. Das wäre so. Wenn die Auferstehung Jesu Christi nicht Realität wäre. Sie ist aber, und darum haben wir eben genau diese lebendige Hoffnung. Und haben eben etwas anderes. Wir haben etwas anderes als die Leute, die das nicht haben. Und das ist das, was wir brauchen. Er geht dann weiter und sagt dann weiter, was passiert durch das, dass wir aufgrund der Auferstehung Jesu Christi und dass wir das glauben, wirklich, kannst du mal den Vers 4 anschauen, von dem her, dass wir dort etwas Spezielles werden. Die lebendige Hoffnung, oder? Die haben einfach eine lebendige Hoffnung, wenn er hier weiter ausgeführt, was wir haben. Oder? Wir sind wiedergeboren worden zu einem unvergänglichen, unbefleckten, unverwirklichen Erbe, das im Himmel für uns aufbewahrt ist. Oder? Und das, ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn wir so die Bibel lesen, dann gibt es so Verse, die man einfach relativ schnell überliest. Oder? Und die Luther-Übersetzer haben dann noch so eine interessante, faszinierende Variante gewählt, dass sie gewisse Verse von Anfang an fett gemacht haben und andere weniger fett, oder? Und wenn du fette gelesen hast und dann weniger fett kommt, ist das Risiko immer wahnsinnig gross, dass der Nächste überhaupt nicht liest, weil der fette Vers ist ja fett und das ist ja richtig, oder? Und der Nächste, oder? Und das ist für mich so ein Vers, den man relativ schnell überliest. Aber ich habe das ein bisschen analysieren für mich, was in diesem Vers steht. Und jetzt müsst ihr genau zulassen. Weil das ist für euch alle, was in diesem Vers innen steht. Oder? Dort steht, zu einem unvergänglichen, unbefleckten, unverwirklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für uns. Okay, also, unvergänglich. Unvergänglich. Was es heisst, wissen wir nicht. bin ganz sicher, wir wissen es nicht. Wir wissen, was vergänglich heisst, oder? Vergänglich kennen wir gut. Irgendetwas ist einfach in der Kürze vergangen und dann war es vorbei gewesen und es ist vorbei. Die Ferien sind vorbei. Sie sind vergangen. Sie waren zwar 5 Wochen verteilt, aber sie sind vergangen. Oder? Fertig. Ende Ferien. Oder? Unvergänglich hört nie auf. Das, was wir vom Herr überkommen, hört nie auf. Und die schauen nicht rein, wie wenn sie das checken würden. Sie sind viel zu frustriert. Ich merke, was in diesem Vers steht, ist eine unglaubliche Verheißung, die für uns alle gilt. Es ist nur so ein Nebensatz im Verhältnis. Es ist ja ein Nachsatz, es ist nicht einmal mit einem Punkt abtrennt zu dem vorher, oder? Die Verheißung, die wir haben, das ist gewaltig. Und das ist der Unterschied für die, die es haben mit dem Herrn oder nicht haben. Wir haben ein unvergängliches, unverwelkliches Erbe. Und ich lebe in einer Familie, die nicht speziell Blumen angetan ist. Mir gefallen Blumen. Blumen sind etwas mega Schönes. Aber sie verwelken wie nichts, oder? Mega schön, aber die verwelken. In der Kürze sind die Blumen einfach nicht mehr schön. Oder? Man kann ihn küttern, man kann wieder ein Zündhölzchen anbinden, dass sie nicht ganz sterben. Oder? Und dann blühen sie tatsächlich wieder. Oder? Gell, Sabine? Und sie blühen schön. Und gleich verwelken die keine schönen Orchideen irgendein. Und mir gefallen Orchideen wirklich. Das, was wir vom Herrn haben, ist viel schöner. Und es wird nie verwelken. Es wird immer bleiben. Und was es auch noch hat, es ist unbefleckt, es ist rein. Das heisst, es ist einfach so etwas von super. Und es ist makellos, das heisst, es ist perfekt. Das Erbe, das wir bekommen, ist einfach perfekt. Es passt einfach so etwas von perfekt zu uns wie nichts anderes. Weil der Herr einfach weiss, was wir brauchen. Und das bekommen wir. Es hat ewig. Es ist perfekt. Passt genau. Und es verwittert auch nicht. Weil eine Pflanze, die stirbt dann vielleicht nur, sie verwelkt. Und dann, wenn sie mehrjährig ist, kommt sie ja wieder. Oder von dem her. Oder? Wenn man ein bisschen gut schaut und einen halbwegs grünen Daumen hat, dann kommt das Zeug wieder. Oder? In dem Fall verwirkt es nicht einmal. Oder? Es bleibt. Oder? Das ist es. Und was ist es? Und jetzt kommt der nächste spannende Begriff, Erbe. Jetzt könnt ihr mir mal sagen, was ihr für ein Erbe machen müsst. Was macht ihr für ein Erbe? Hä? Nichts. Leute, wir machen nichts. Für das, was wir vom Herrn bekommen. Nichts. Und wir bekommen trotzdem so ein Erbe. Und dann merke ich, das ist dann schon etwas anderes als die Hoffnung auf schöne Herbst- oder Sommer- oder Frühlingsferien mit dem Wohnwagen oder ohne Wohnwagen. Und machen müssen wir nichts. Wir müssen nicht einmal krampfen dafür. Donnerwetter. Der Herr gibt uns ein absolut perfektes Erbe. Und er für uns parat hat. Wenn wir seine Kinder sein und uns durch Jesus Christus zu einer lebendigen Hoffnung Lola wiedergeboren werden. Dann bekommen wir so ein unglaubliches Erbe. Oder? Und was halt einfach ist, momentan ja vielleicht auf unseren Augen ein Nachteil, es ist im Himmel aufbewahrt. Es ist nicht da unten. Wir sehen es noch nicht. Ab und zu scheint etwas durch. Wenn wir es merken und spüren, wie die Unterschiede sind zwischen dem, was wir haben und anderen haben, dann spüren wir etwas von diesem ewigen, lebendigen Erbe voller Hoffnung. Dann spüren wir den Unterschied. Und dann sind wir eben plötzlich, wenn wir auf das fokussieren können und auf das schauen können, dann sind wir ganz, ganz anders unterwegs. Und um das geht es mir. Wenn wir die Verse hier lesen, Die drei Versen nur. Dann könnte uns das, komplett eine andere Haltung und Einstellung geben. Wenn wir uns dafür entscheiden. Das ist immer das Gleiche, das ist gemein, ich weiss, aber es ist ja so. Oder? Und jetzt geht es weiter im Vers 5, wenn ich noch mit anschaue, was dann heisst, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werden zur Seligkeit, die bereit ist, dass sie offenbar werden zu der letzten Zeit. Dann ist es natürlich ein bisschen komplizierter in dem Fall. Nehmen wir das mal auseinander. Oder? Der Herr hat uns zu einer ewigen Hoffnung wiedergeboren. Gibt dieses unglaubliches, unvergängliches, unvergängliches Erbe, wo wir darauf warten können. Zum Teil hier, vor allem im Himmel. Und jetzt geht es interessant weiter. Dir als Gottes Macht. Oder? Was heisst das? Gottes Macht. Gottes Macht, die ist doch wirklich gross. Oder? Und was macht er mit dieser Macht? Und das finde ich spannend. Wieder für uns. Was macht er mit dieser Macht? Er will uns bewahren. Das heisst, er will uns mit aller Macht, das will er wirklich, das ist ja so, bewahren, dass wir wirklich zu einem Zustand kommen, der wirklich, wirklich gut ist. Das wäre Seligkeit. Seligkeit heisst guter Zustand. Das heisst, wenn ihr den Begriff lest, dann könnt ihr nicht das ersetzen. Selig heisst, ich bin gut Weg. Wenn jemand selig ist, ist er gut Weg. Seligkeit ist ein guter Zustand. Ein guter Zustand im Sinne von, dass das, was mir noch fehlt, vom Herrn ergänzt werden kann. Dass das, was mir schadet, vom Herrn entfernt wird. Und dass das, was nötig ist, ich vom Herrn überkomme. Damit ich in einen guten Zustand komme. Damit ich selig werde. Das ist das, was der Herr mit seiner Macht, und eben seine Macht, die ist wirklich gross. Und ich habe dazu ein paar Verse aufgeschrieben, und zwar habe ich mir ein Vers ausgeschrieben, wo Omar gebraucht hat, oder? Matthäus 28, 18. Und Jesus trat jetzt und sprach zu ihnen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Von so einem Gott reden wir. He? Wir reden nicht von einem, der vielleicht ein bisschen etwas verändern kann. Oder? Sondern wir reden von dem, der alle Macht und alle Gewalt gibt im Himmel und auf Erden. Oder? Das ist die Macht. Und mit dieser Macht will er uns bewahren. Und will, dass wir in einen guten Zustand kommen. Das ist das, was er will. Das ist sein Ziel. Dass wir an einen Ort herkommen, wo es uns wirklich wohl ist. Das ist das Ziel von dem her. Oder? Durch Gottes Macht. Und er heisst, Gottes Macht ist absolut unbegrenzt. Was in vielen Fällen leider begrenzt ist, ist der Glaube. Und das, was dort steht, oder? Das ist interessant. Dir als Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werden zur Seligkeit. Und dort können wir alle noch dran wachsen. Und Glauben, was ist Glauben? Glauben, da könnte man jetzt mehrere Teachings machen darüber und könnte das ganze Bücher füllen. Ich werde versuchen, das möglichst einfach mal zu beschreiben. Und zwar gibt es im Hebräer 11,1 eine Definition, die möchte ich aber nicht unbedingt lesen, aber die könnt ihr selber nachlesen. Aber was heisst Glauben? Glauben heisst für mich, an etwas festhalten, dass es noch wird kommen, wenn es noch nicht passiert ist. Das ist es für mich. Ich glaube, dass das und das wird werden. Weil das ist verheißen worden oder das ist gesagt worden, aber es ist noch nicht passiert. Und dort denke ich, das ist etwas, wo wir noch viel mehr darüber steuern können. Und wir werden das auch machen, vielleicht schon nächstes Mal. Im Vers 8 kommt es dann noch ein bisschen ausführlicher zum Thema Glauben. Und darum möchte ich gar nicht viel Gedanken dazu verlieren, sondern nächstes Mal noch ein paar Sachen mehr sagen, wie das dann aussieht mit dem Glauben. Oder? Es hat noch weitere Begriffe, nämlich in diesem Vers, die spannend sind. Oder? Damit noch etwas klarer wird. Offenbar werden. Was heisst offenbar werden? Der Begriff Offenbarung ist, er muss zumindest in der frommen Kreise, ein häufiger Begriff, wo man mit weiss nicht was, allem Unglaublichem, Schrägem, was auch immer verbindet. Und wenn man dann den griechischen Begriff anschaut, ist Apokalypse, dann wird es natürlich noch viel verreckter, wenn wir an das denken. Oder? Denken, Hilfe, Horror, Panik, weisst was? Nein, der Begriff Apokalypse oder Offenbarung heisst auftun und zeigen, was verborgen war. Das ist also gar nicht etwas Wahnsinniges. Das ist Offenbarung. Offenbarung ist nicht Panik, Horror, weiss nicht was alles, sondern Offenbarung ist etwas, was verborgen war, wird sichtbar. Etwas, was verdeckt wird, wird abdeckt. Das ist der ganze Begriff Offenbarung. Oder? Und das heisst hier, dass wir ein unglaubliches Leben werden bekommen, wo wir durch Gottes Macht, durch Glauben bewahrt werden, wo sich immer mehr wird zeigen. Das ist nicht so schrecklich, oder? Im Gegenteil. Offenbarung im Normalfall ist immer, auch wenn es etwas Schräges ist, schlussendlich immer etwas, was zur Befreiung führt. Wenn etwas, das verdeckt war, sichtbar wird, dann kannst du etwas machen damit. Solange es nicht sichtbar ist, solange es nicht offenbar ist, kommst du nicht raus, weisst nicht, was du damit machen sollst, und es kann dir Angst machen. Klar, es kann etwas offenbart werden, das wirklich schräg ist, das ist gut möglich, aber es wird dann offenbar, weil der Herr etwas damit machen will. Oder? Offenbarung ist immer etwas, wo eine Unsicherheit durch eine Klarheit ersetzt wird. Also ist Offenbarung etwas sehr Positives. Und auch nicht etwas, wo wir Angst haben davor, sondern das ist etwas, was wir suchen sollen. Wir sollen die Offenbarung suchen. Wir sollen suchen, wo der Herr uns Sachen zeigen kann, die versteckt waren, damit wir besser daraus kommen. Damit wir Sachen besser verstehen, die wir noch nicht verstanden haben. Das ist der Begriff offenbar werden. Ist also etwas extrem Gutes, etwas extrem Hilfreiches und überhaupt nichts Schräges. Also ist Apokalypse in dem Sinn überhaupt nichts, wo man eine Panik haben davor, sondern etwas, das uns hilft, damit es klar wird. Und wenn wir die Offenbarung anschauen, dort brauchen wir einen Haufen Offenbarung, für das wir verstehen, was dort gesagt wird. Und jedes Mal, wenn wir Offenbarung bekommen, macht uns das ganze Buch ein bisschen weniger Angst. Ist doch so, oder? Alles, was erklärt wird, gerade über die Offenbarung, führt dazu, dass die Offenbarung ein bisschen weniger schräg überkommt. Das ist genau das Wesen von Offenbarung. Dass, wenn es klarer wird, dass es sicherer wird und dass man besser weiss, wie damit umgeht. Jetzt ist es so offenbar wie jetzt zur letzten Zeit. Oder? Zur letzten Zeit ist wirklich dann, wenn schlussendlich alles klar wird, wird auch klar, wie unser Erbe genau aussieht und was ein guter Zustand ist für uns. Oder? Also, lesen wir mal die drei Verse noch einmal, schlag lauter, und dann schauen wir unter den Strich und versuchen, was das schlussendlich jetzt einfach heisst, ganz kurz zusammengefasst nachher. Oder? Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen, unfleckigen, unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt im Himmel für euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet, zur Seligkeit, die ihr bereit seid, die bereit ist, sorry, dass sie offenbar werden zur letzten Zeit. Der Herr sagt hier durch Petrus, danket Gott für all das Geniale und die geniale Zukunft, die er für euch parat hat. Das ist das, was da steht. Und wenn wir das ein bisschen genauer überlegen, dann ist es gelobt mehr als nur am Platz, am Anfang. dass wir dem Herrn wirklich Danke sagen, dass er durch die Auferstehung Jesu Christi uns zu einer lebendigen Hoffnung mit einer unglaublichen Zukunft, wiedergeboren hat. Und das ist das, was der Petrus hier den Leuten, die in Zerstreuung leben, he, da hat man sich vielleicht erinnern, oder? Die sind ja nicht geschickt worden an irgendeine Gemeinde, oder? An die auserwählten Fremdlinge, die verstreut wohnen in, und dann heisst es Kräuter rüben überall, oder? Und sie hören, die sind zwar verstreut, aber sie sagen euch eins, danket dem Herr für die unglaubliche Hoffnung und die unglaubliche Zukunft, die für euch parat hat. Und das ist das, was ich wirklich spüre, was ich mir für uns wünsche, dass wir das von Anfang sehen. Dass wir von Anfang erkennen, dass es offenbar wird, was für eine unglaubliche Hoffnung und für eine unglaubliche Zukunft der Herr für uns parat gemacht hat. Und wenn wir das nur ein klein von Anfang sehen, dann sollten wir einfach nur anfangen zu strahlen. Und das soll ich merken, das soll ich mir wünschen. Und darum stellt es mich aber auf, ist schon länger her leider, wenn Leute sagen, du hast so eine positive Ausstrahlung. Nein. Es geht nicht um die Leute der Church, gell? Es geht um Leute draußen, die das sagen. Das passiert mir, ihr könnt euch das nicht vorstellen, das gibt es tatsächlich. Das ist das, was ich mir wünsche. Dass Menschen sagen, hey, du hast so eine positive Ausstrahlung. Warum ist das so? Und dann kommt der erste Petrus, der kommt dann noch. Jederzeit bereit zur Rechenschaft für die Hoffnung, die jemand von euch fordert. Zu diesem Vers kommen wir ja auch noch. Später mal. Wenn wir das checken, was hier steht, dann sind wir sofort bereit, die Hoffnung, schon wieder kommt der Begriff Hoffnung, die Hoffnung entsprechend mit den Menschen zu teilen. Wenn wir gefragt werden. Das ist das, was ich mir einfach wünsche, dass wir das checken, dass wir das sehen können, ein bisschen mehr, was der Herr Geniales für uns wirklich parat gemacht hat. Lassen wir uns das vom Herrn zeigen, dass wir Menschen sind, wo das im Herz und im Gesicht tragen. So, guten Tag miteinander, heute einen schönen Tag. Ist doch super, oder? Dann heisst es immer, wenn ich so schaue, nicht so böse. Das heisst aber auf einen anderen Ort. Was ist los, du schaust so böse? Nein, ich bin nur am Denken. So schnell macht es einen Unterschied. So schnell. Und das wünsche ich mir wirklich. Dass wir das in uns und in unserem Gesicht tragen. Weil wir wirklich eine unglaubliche, lebendige Hoffnung vom Vater im Himmel bekommen haben. Durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Amen.